Ich war schon extrem glücklich, hab den Song gehört und hab geheult. Ich war schon extrem traurig, hab den Song gehört und hab geheult.
Mein Mann. Und er fühlt sich auch jetzt schon wie so ein Song einer Generation an. Also ein Song, der so alle x Jahre nur rauskommt.
Da werde ich fast schon emotional, einfach nur durch deine Beschreibung.
Der klingt so sehr nach Jam-Session.
Ja, wirklich. Ja, genau das. Irgendein Influencer, der jetzt zuhört. Jetzt macht den scheiß Trend. Ich will die Milliarden irgendwann sehen. Hallo und herzlich willkommen zum FWC. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik.
Moin Jan.
Heute reden wir über Fontaines DC und ihr neues Album Romance. Und ich bin hyped, weil ich bin ein großer, großer Fanboy dieser Band. Schon seit längerer Zeit und habe mich sehr auf dieses Album gefreut. Und du bist ja seit dem letzten Album, was wir auch besprochen haben, auf diesen Hype-Train so ein bisschen mit aufgesprungen. Und jetzt, glaube ich, voll dabei. Aber das werden wir jetzt genauer uns anhören und durchanalysieren, denn der erste Track Romance ist als erstes auch erschienen, als kleiner Teaser in einem Stanley Kubrick-artigen Video, was mir damals große Freude gemacht hat und was mich auch ein bisschen überrascht hat, weil die Stimme von Grian Chatten war da noch gar nicht so, dass ich sie richtig zuordnen konnte. Ich habe kurz wirklich gedacht bei diesem Teaser, singt er da selber? Weil diese Stimmlage habe ich von ihm noch nicht gehört auf den vorherigen Alben. Stellt sich raus, ja, singt er selber und er experimentiert deutlich mehr auf diesem Album mit seiner Stimme als vorher. Und auch Romance ist ein deutlich experimentellerer Song. Es geht sehr stark in die Filmmusik und in so spooky Horror-Ebenen rein, die mir fantastisch gut gefallen. Und auch was Stimme und einzelne Instrumente so verbinden an Gruselfaktor und auch an Weirdness im gleichen Moment gefällt mir richtig gut. Und es baut halt echt so einen Spannungsmoment auf. Nicht nur durch dieses, am Ende rasten alle Instrumente nochmal aus und es wummert und es schallert und man fragt sich, was kommt danach, sondern dieser ganze Aufbau von diesem Geflüster zu so kleinen Gesangsparts und ja, einfach toll. Weil man weiß ja auch bei Romance, beim Titel nicht, was genau bildet dieses Album ab. Und dann dieses Maybe Romance is a Place. Man checkt es zwar immer noch nicht, aber man bekommt so ein Gefühl mit. Irgendwie so ein Gefühl von gleichzeitig Gefahr, aber auch so dieser Suche nach irgendwas Schönem darin und nach so einem Safe Place oder wie auch immer man das deuten möchte. Mhm. Aber was für ein Intro. Und dazu vielleicht noch ein kleiner Fun Fact. Es wurde nämlich erzählt von der Band selber, dass dieser Song eigentlich nur ein Intro sein sollte zu einem anderen Track. Mhm. Und dann hat sich im Albumprozess rausgestellt, okay, dieser Track, der danach kommt, hält bei weitem nicht mit dem, was wir da als Intro für diesen Song irgendwie gebastelt haben. Und dann haben sie sich gedacht, okay, wir cutten das, machen das noch ein bisschen pompöser und das wird dann einfach Intro des gesamten Albums. Und das sollten Bands vielleicht öfter machen, wenn dabei solche Intros rauskommen.
Hm, spannender Fun Fact. Ich finde den auch einen krassen Opener einfach von den allerersten gruseligen Aufbaunoten, also auch dieses ist einfach scary, geil und wie aus so einem spooky The Cure Song auch irgendwie. Und dann halt dieses erste Anschwellen und Knallen und Dröhnen und die ersten Vocals. Ich hatte wirklich instant Gänsehaut und habe gedacht, auch das ist schon ein riesen Step. Also es ist nicht so, als hätte ich jetzt das so im Kopf gehabt, dass Grian auf dem letzten Album furchtbar gesungen hat. Aber ich habe ja schon vor allem so den nöhlenden Iren im Kopf, der so genervt abrantet über Dinge und über Politik und über das Land. Und es ist so schön und klar gesungen einfach. Es ist so clean und so eine richtig die ganze Passage durch. Und dann sind da auch mehrere so Ohrwurm-Momente drin. Also diese Tonabfolge von God Knows I Love You ist so verankert in mir mittlerweile, jedes Mal, wenn ich das Album starte. Und man muss auch dazu sagen, meine erste Hörenssituation war so, dass ich bin jetzt vor kurzem umgezogen, also ab Herbst würde ich sagen, Anfang Herbst, und hatte nochmal so einen, in meiner alten Hood nochmal so einen Abendspaziergang gemacht und bin rausgekommen, es war schon alles komplett dunkel und düster und herbstlich und es fing so an, dass so ganz viel rumgeflogen ist und so Wind aufgekommen ist und ein Gewitter zieht auf und auch so ein bisschen im Leben bricht eine neue Ära an und dazu dieses Intro so reinscheppern zu haben, schon krass und passt auch so in diesen sehr apokalyptischen Vibe, finde ich, den man sofort so vom ersten Song an hat.
Ja, und dann kommt Starburster und das könnte jetzt auch etwas länger ausfallen, weil das ist für mich Song des Jahres Contender und ich bin hier gerade schon sehr am Hypen, aber ich meine das ernst auf sehr, sehr lange durchgehendes Durchhören und seit Monaten, seitdem der quasi draußen ist, höre ich den regelmäßig. Das ist der mit Abstand am meisten gehörte Song von mir in diesem Jahr.
Ich bin mit Abstand der Beste dieser Gruppe.
Ich werde einfach nicht müde, diesen Track zu hören. Und wenn ich am Anfang bin, freue ich mich, dass es so geil reingeht. Wenn ich dann irgendwann in diesem engelsgleichen, super schön gesungenen, ruhigen Part komme, denke ich mir, was ist das für so eine tolle Erholungsinsel auf diesem absolut stressigen Ritt durch diesen Song. Und dann kommt ja nochmal der Refrain und das ist unfassbar geil. Also ich finde, das ist ein verdammt runder Song und es ist auch irgendwie krass, weil der ist ja musikalisch auch wieder weit weg von dem, was vorher diese Band gemacht hat. Also diese, ja, es ist ja fast schon Rap,
ja, ja, würde ich voll
sagen. Also es ist schon klassisch gerappt, aber halt in Verbindung mit diesen, ja, Rock-Elementen. Also es ist jetzt nicht auf einmal eine andere Art von Drum, sondern es wird immer noch gleich instrumentalisiert. Und Rock- oder Alternative- oder Post-Punk-Bands, die anfangen, Rap zu machen, das geht eigentlich in der Regel nie gut. Also ich kenne wirklich ganz, ganz wenige Beispiele, wo so ein Genrewechsel funktioniert. Und man hat das bei Fontaine's DC oft gemerkt, weil es gibt ja dann ganz klassische Journalistenfragen, so, ja, was hört ihr sonst noch so für Musik? Was ist eure Inspiration? Und A$AP Ferg wird von dieser Band unfassbar oft genannt, also als Vorbereitung für Konzerte und so. Und ich meine, das hier rauszuhören. Natürlich ist ein A$AP Ferg nochmal eine andere Art von Energie, aber geht es so ein bisschen in diese Richtung und man weiß, wo die Inspiro herkommt. Mhm. Also der ist ja basierend auf einer Panikattacke und danach wurde er wohl geschrieben, was natürlich mit diesem Atmer total gut funktioniert und diesen 10.000 Wünschen, die einem im Kopf kommen und ich muss das noch machen, ich muss das noch machen, ich will das machen, ich will so sein und alles gleichzeitig und also macht man im Endeffekt nichts und ist halt irgendwie in so einem Moment gefangen. Mhm. Super, super schön geschrieben, super geil performt und das finde ich auch immer wieder beeindruckend, wie gut der live funktioniert. Also ich habe den jetzt zweimal gesehen und einmal halt im Sommer in Italien auf einem Festival und da war der quasi als Single draußen, aber das Album war noch nicht draußen und der war ein paar Tage erst draußen und die Leute sind da schon komplett crazy gegangen und es war auch direkt quasi der letzte Track, den die gespielt haben, was ich auch ein Statement fand.
Ja.
Und völlig zu Recht auch, also der geht völlig zu Recht durch die Decke, der ist völlig zu Recht auf irgendwelchen FIFA, EA, blablabla, FC Soundtracks drauf und ist einfach ein absoluter Hit von vorne bis hinten, gut geschrieben und halt auch live ein totales Brett, denn wir haben die ja auch beide live erlebt. Mhm. Du in Berlin, ich in Köln und haben ja zumindest was diesen Track angeht oder eigentlich auch generell was das Konzerterlebnis angeht, ähnliche Erfahrungen gemacht, was man hören kann in unserem Vorgespräch. Das ist auf Patreon und auf Steady. Da ist man ab 2 € dabei und kann sich geilen Bonus-Content anhören. Also das gerne auch auschecken, wer wissen will, wie wir das so fanden.
Stark. Ich finde es auch absolutes Brett. Finde es aber spannend, dass du sagst, es ist so der Hit. Ich finde es überraschend, dass das so der Hit des Albums geworden ist, weil dafür ist er auch eigentlich super weird, super überladen, unkonventionell, nervig grell auch, was so total zu der visuellen Seite des Albums irgendwie passt. Und die Elemente an sich sind halt super schön. Also diese Klaviermelodie, die den Song eröffnet, die sehr klaren, strikten Drums, auch dieser stampfend gerappte Stimmeinsatz irgendwie, der auch so eine tolle Melodie mit drin hat. Also je länger man den Song hört, desto mehr kleine Haken, die Grian da macht, nimmt man so mit. Und am Ende ist es so ein Geflecht aus Highlights und Ohrwürmern, obwohl man beim ersten Mal denkt, ein rappender Grian chatten so und das dann auch noch als erste Single rauszuhauen, ist schon halt ein ballsy Move und hätte auch komplett nach hinten losgehen können. Aber der Mut ist halt absolut aufgegangen. Der Song hat eine krasse Energie. Die Hook mit diesen Einatmern kommt natürlich live auch total krass. Diese krasse Gitarrenmelodie und Synthesizer-Sirenen, die dann auch noch so dazukommen. Das ist alles so viel, wenn sich das weiter zuspitzt. Und umso schöner ist dann halt dieses soft gesungene Interlude dann gegen Ende, dass sich wirklich anfühlt wie die absolute Oase, so mitten in so Chaos. Wie gesagt, sonst so ein sehr postapokalyptisches Gefühl. Und mittendrin kommen dann halt diese Streicher auch noch und diese Vocals, da sind auch sehr viele Streicher einfach drauf. Und ich weiß nicht warum, aber so spätestens bei der Swallow the Key Line, wie er die singt und so soft und höher steigen singt, da ist bei mir alles aus. Also ich finde, es ist auch ein Riesensong, aber halt wirklich auch ein Riesenwagnis, irgendwie damit so rauszugehen.
Ja, und ich finde gut, dass sich das Wagnis halt eingelöst hat als erfolgreicher Song, während Here's the Thing ja auch eine Single war, die kam. Und ich habe das Gefühl, da wurde schon so ein bisschen auch auf den Popmarkt, klingt das irgendwie böser, als ich es meine, aber da wurde schon so ein bisschen im Mixing nochmal was sanfter geregelt, damit der auch potenziell auch im Radio laufen kann, weil Starburster, da musst du schon sehr ausgewählte Radios finden, dass der da in der Hot Rotation ist, weil der wahrscheinlich schon nicht Fans etwas nerven könnte. Ja, Here's the Thing ist auch kein schlechter Track, war auch live absolute Überraschung. Überraschung. Also richtig Wahnsinn, wie die Leute da abgegangen sind. Aber man sieht es ja auch zahlentechnisch, der kommt nicht ganz so gut an. Das ist das einzige Mal, dass ich unter Fontaine's DC Videos irgendwie so Kommentare mit so, ja, das ist nicht mein Cup of Tea, das ist alles so ein bisschen zu gewollt. Mhm. Ich mag eigentlich sehr viele Elemente an dem Track. Also dieses Riff, was sich vor dem Refrain aufbaut, was ja auch schon direkt im Intro kommt, mega gut. Und das deutet aber halt irgendwie so ein Energielevel an, was halt dann nicht eingelöst wird. Also stimmlich ist es nicht schlecht und ist auch an ein paar Ecken catchy und es soll ja so ein bisschen diesen alten Pop-Rock-Vibe irgendwie einfangen, glaube ich zumindest. Aber für mich geht es halt leider nicht so auf, weil dieses, es ist nicht so creepy, wie es creepy sein könnte. Dieses Atmen, was da dann halt auch eher so wirklich in so ein, ja, Anfang 2000er Atmer und nicht irgendwie der Starburster Atmer ist. Genau, das ist ja so, das ist zu melodisch und zu sehr so in den Beat eingebaut. Das zündet bei mir einfach leider nicht. Ich finde den auf dem Album, so wenn ich durchhöre, dann ist selten der Moment, wo ich sage, boah, kein Bock jetzt den zu hören, der ist ja auch so schnelllebig, das geht schon. Aber man merkt da schon, okay, das war so ein bisschen sehr nummersicher und so ein bisschen sehr auf, ja, das ist irgendwie catchy, das ist auch catchy und dann bauen wir das nochmal auf und zack, da haben wir den Hit. Ist leider für mich eigentlich sogar der schwächste Track auf dem Album, obwohl er auch okay ist.
Ja, ich sehe es ähnlich. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass halt so der Wumms und die erfrischend neue Richtung von Starburster davor da ist. Aber hier ist das, hier ist The Thing, wirkt einfach so flach und eindimensional und nicht so spannend. Also flach meine ich auch im wahrsten Hörsinne, weil Starburster so der rumst und der scheppert und der wird laut und wird leise und ist so die perfekte Mischung aus starren Elementen und verspielten Elementen. Und Here's the Thing kommt direkt danach rein, startet direkt mit dem Chorus und finde ich hat sehr wenig Tiefe auch im Sound einfach und wenig Abwechslung und ist so auf einer Note irgendwie gefühlt die ganze Zeit. Es fühlt sich nur so an, als würde halt dann so die Lead-Gitarre im Chorus dazukommen. Und mehr ist es halt nicht. Und die Melodie, finde ich, ist auch eine der schwächeren vom Album. Also klar, man wird auch echt verwöhnt mit vielen Melodien, aber so dieses dauerhaft hochgesungene auf der Gitarrenmelodie drauf ist nicht schlecht, aber irgendwie fehlt da einfach sehr, sehr vieles, was halt der Großteil des Albums sonst hat. Und dann endet der auch ganz plötzlich und ist einfach zu Ende und wird abgeschnitten. Und dann ist halt irgendwie da den ganzen Song über gar nichts mit mir passiert. Im Gegensatz zu Desire, wo viel mit mir passiert ist, der schlägt direkt zwar wieder sehr viel ruhigere Töne an, aber finde ich nach diesem gleichbleibenden Level von Here's the Thing auch irgendwie gar nicht so schlecht. Also der fühlt sich auch absolut deprimierend und apokalyptisch wieder an und auch genauso wie er heißt. Also man muss gar nicht unbedingt tiefer in irgendeine Textanalyse einsteigen, sondern es reicht wirklich dieses dramatisch gesungene, oft wiederholte Desire und diese Grundstimmung einer zerbröckelnden Welt, in der man nie ganz das bekommen wird, was einen erfüllt oder was man denkt, was einen erfüllt. Und dieses Unerfüllende spiegelt er zu 100% wieder, wie der klingt, immer wieder anschwillt und auch echt so schön Step-by-Step irgendwie inszeniert ist mit immer präsenteren Streichern, aber auch so elektronischeren so Swooshes und Sweeps, die so die Schlinge immer enger ziehen und klingen wie so der Nebel, der einen umgibt. Es wird auch über den Mist, also das englische Wort, gesungen und das passt irgendwie alles total zusammen. Und wenn dann noch so die Drums und die Gitarren einsetzen und noch so kleinere Synths dazukommen, einfach eine geile, volle Palette, auch wenn man das beim ersten Hören nicht so richtig denkt. Und wenn Grian dann auch so immer hoffnungslosere Bilder ranholt, wie dieses They drown their wishes in the fountain like their fathers before, ne, es ist sofort klar, das ist nicht nur dein Struggle, schon die Generation vor dir haben es nicht geschafft, irgendwie zu Lebzeiten Erfüllung zu finden. Und parallel dazu bin ich jetzt in diesem ersten Hörsetting, was ich eben erzählt habe, gerade auf so einer Brücke gewesen und es ist wirklich halt ein Gewitter aufgezogen und ich stehe so einen der letzten Abende in der Gegend, wo ich vorher gewohnt habe und sehe so am Horizont so Blitze und so Wetter leuchten und parallel dazu kommt so dieses immer wieder Desire und dieses wiederholt und dieses Getragene, auch so mit diesen Backing Vocals, ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, ja, die so klingen, als ob das geschrien wird, als ob das so richtig kehlig Desire gebrüllt wird, aber halt so ganz leise, dass man, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber so fühlt es sich auf jeden Fall an. ging es mir echt nicht gut danach. Ich glaube, das habe ich dir auch geschrieben, so, ey, gutes Album, können wir auf jeden Fall drüber reden, aber das ist so ein Downer. Aber das hatte ich danach nie mehr so krass wie bei diesem ersten Eindruck und dieser Herbstgewitter, es fängt an zu regnen, Wanderung. Aber das hat sehr gepasst.
Ich finde es auch geil, dass du jetzt genau die Line zitiert hast, die ich auch rausgesucht habe, weil ich finde, da steckt so viel von dem drin, was Fontaines D.C. halt wirklich gut kann, weil die sind lyrisch auch oft einfach sehr gut. Fast schon diese Tradition mit diesen generationsübergreifenden und dann aber auch in dem Fountain, also mir gefällt es sehr, sehr gut, dieses Bild, was da aufgemacht wird, und das sind ja nicht viele Worte. Also das macht er halt wirklich oft gut. Ist klar, es gibt auch so Tracks wie I Love You, wo sehr viele Worte hintereinander kommen mit sehr, sehr, sehr vielen Bildern. Aber manchmal haben die ja auch Tracks, wo sich einfach ganz, ganz viele Elemente wiederholen und wiederholen und wiederholen, aber trotzdem so präzise sind und so ein gutes Bild eröffnen, dass es halt komplett zündet, und das habe ich jetzt in dem Fall gehabt. Und finde, das ist auch die stärkste Line auf diesem Track. Und das ist ja auch stimmlich, finde ich, das Spannendste. Das ist eigentlich fast einer meiner Lieblingsparts auf dem ganzen Album, wenn er also genau in diesem Abschnitt diese tiefe Stimme, die sich vorher durch diesen relativ hochgesungen und verzweifeltes und schreien ist, und dann dieses ganz, ja, also einfach so fast schon ernüchternd tiefe runtererzählen von dem, was passiert. Ja. Was sich ja auch in dem Intro so geil andeutet, weil ich finde auch dieses Every 24, das hat auch schon so einen Rap-Aufbau. Mhm. Also der Flow ist schon sehr rappig, und es gibt ja in dem Intro ganz kurz diese Stimme, die dann so echomäßig so eingebaut wird. Und da deutet sich schon so viel an von den Elementen, die halt später erst wichtig werden in dem Track, was ich einfach einen sehr smarten Move finde, weil so wirkt das total organisch, dass du quasi diese tiefere Stimme schon so ein bisschen etabliert hast, und dann kommt sie halt an der wichtigen Stelle in diesem Mittelpart rein. Ja, ist für mich einer der Geheimtipps eigentlich auf dem Album, weil das ist jetzt nicht der Track, über den viel gesprochen wird, der auch live lange nicht gespielt worden ist, weil er Grian sich da ja selber quasi backt teilweise, und das funktioniert halt live nicht. Aber so wie ich das mitbekommen habe, wurde der jetzt zum ersten Mal live gespielt in einer angepassten Version. Aber das war so der eine Track von dem neuen Album, wo ich dachte, okay, den würde ich gerne auch noch live hören, weil das ist so ein, na klar, das ist kein Riesenhit, da gibt es einfach Songs, die sind wichtiger auf dem Album. Aber das wäre einer von denen, die ich ganz schnell danach anmachen würde, weil ich denke, okay, das ist schon gut. Ähnlich wie In the Modern World, ein Track, der sehr an Lana Del Rey erinnert, finde ich. Ja. Und das meine ich sehr, sehr positiv. Die bringen das ja eigentlich genauso gut rüber wie Lana Del Rey, und das ist schon irgendwie stark. Und das ist auch was ich jetzt nicht gedacht hätte. Also ich werde eigentlich hier durch die Bank weg überrascht mit Elementen, die ich vorher von denen nicht kannte, ohne dass die jetzt zu weit weg sind von dem, was sie sonst machen. Aus meiner Perspektive. Es gibt, glaube ich, Leute, die das anders sehen, was ich auch verstehen kann, wenn man jetzt gerade an das erste Album denkt, war musikalisch noch ganz anders, und alles hat so seine Daseinsberechtigung, aber ich finde, also alles, was so alle Wege, die gegangen werden, zumindest so zu 90%, werden auch eingelöst. Also es kommt am Ende was Gutes bei raus, und jetzt kommt hier halt so ein ultra langer Track auch raus, der so ein bisschen, wo man vielleicht textlich sagen kann, ja, okay, das ist jetzt hier, ach ja, die moderne Welt, ist alles so kompliziert, aber, ne? Also der hat fast schon so einen leichten Cringe-Faktor, aber ich finde, es erreicht mich trotzdem komplett. Ich kann einen glücklichen Tag haben, ich bin happy und fahre nach Hause, höre diesen Song und denke mir, mein Gott, diese Welt, das ist aber auch alles. Das ist auch ganz schön schwer, da hat er einen Punkt. Und so über Thema Romance, also dieses Romantisieren von Situationen und dieses Schlüpfen in Figuren, weil das sind ja hier wechselnde Perspektiven, so wie ich das interpretiere. Und dann hast du halt hier diesen, ja, so ein bisschen das Außenseitertum, das nicht klarkommen, aber dann halt da irgendwie so ein bisschen Verbündete suchen und so einen Hoffnungsschimmer finden. Das zieht sich hier auch durch und halt auf eine wunderschöne Art, weil du hast einerseits diesen Refrain und diese ganze die Strophen als Struktur, und dann hast du ja quasi noch einen anderen vollwertigen Refrain, und dann wiederholen sich beide nochmal. Und das ist so viel. Und ich beim ersten Hören dachte ich auch so, hey, der Song ist doch eigentlich schon vorbei und jetzt fangen wir nochmal damit an. Aber je öfter ich den höre, desto öfter denke ich, ja, na klar, das kann man nochmal wenn man schon solche zwei schönen Blöcke geschrieben hat, wieso wiederholt man die nicht noch einfach? Ist doch wunderbar. Also der ist fast schon provokant lang, aber dadurch super gut.
Ist voll gut mit den Perspektivwechseln. So habe ich das noch gar nicht gesehen.
Auf dem Album, okay.
Ja, weil der auch eröffnet jeweils mit I feel alive in the city that you like und in the city you despise. Also das ist eigentlich auch, ich habe das jetzt irgendwie wie so verschiedene Phasen oder quasi eine Sicht, aber in unterschiedlichen Situationen des Lebens oder wie auch immer. So habe ich es eher gesehen, aber
smarter Gedanke. Aber ich meine auch eher das gesamte Album. Also Motorcycle Boy ist nicht der In the Modern World Boy. Ah, weißt du, dass wir quasi check. wir haben nicht einen Erzähler, sondern wir haben verschiedene Leute, die Romance erfahren.
Ich check. Okay, ich dachte, du meinst es auf der Song-Ebene. Aber ey, dann...
Könnte auch.
Kann trotzdem ein schlauer Gedanke sein. ich finde den auch absolut bedrückend, absolut runterziehend, aber halt musikalisch so schön irgendwie und halt durchgehend irgendwie softer und verletzlicher als viele andere Momente auf dem Album und deswegen zum Beispiel auch wieder absolutes Gegenstück zu zum Beispiel Starburster. Also der hat so eine sanfte Atmo den ganzen Song über. Die Hauptmessage ist aber auch wieder I don't feel anything in the modern world, also so... Das, immerhin wird das Nichtsfühlen halt sehr schön und mit sehr viel Gefühl wiedergegeben, aber es ist auch halt wieder sehr deprimierend. Wie gesagt, toll wiedergegeben mit zum Beispiel diesem gehauchten Stimmeinsatz in den Strophen, finde ich ganz toll. Aber auch mit diesem eigentlich zum Beispiel poppigen Moment, die aber irgendwie total reinpassen. Und dann wirklich halt diese Lana Del Rey Vibes im Refrain, mit denen ich auch nicht gerechnet habe, als ich so am Anfang des Albums Play gedrückt habe. Und dass das aber auch immer wieder so entgegengesetzt wird mit diesem tiefen irischen Yeah und What. Das ist irgendwie auch so ein geiles Hin und Her, was man so, ich weiß nicht, bei welcher Band hört man das so, finde ich toll, schöner Kontrast. Und spätestens, wenn dann am Ende der zweiten Strophe, passend zur Zeile If it matters, you complete me, dann die Streicher einsetzen. Nächster wunderschöner Moment des Albums. Auch diese Melodie halt, diese As long as I've known, there's no feeling to draw. Das ist so ein einlullendes, hin und her schwappendes Ding. Ist einfach sehr schön. Also der ist auf einem ganz anderen Energiespektrum als viele der anderen Songs, aber trotzdem halt diese ähnliche, gleiche Stimmung und ist auch gleichermaßen gelungen.
Ja, wir hatten ja jetzt hier quasi jemanden, der so gar nichts mehr fühlt und irgendwie so nach Gefühlen sucht und so abgestumpft ist. Und bei Buck ja fast schon das Gegenteil, diese klassischen überdrehten Dullis, die irgendwie alles gleichzeitig erleben wollen und dann irgendwie dumme Ausreden suchen und dann, wo dann aber das Gegenüber dann doch ganz schnell merkt, ja, okay, das ist jetzt sehr viel Erzählerei und wenig dahinter und vielleicht ist es besser, wenn man andere Wege geht. Die dann aber später trotzdem nochmal zurückkommen und versuchen, ey, das war doch nicht alles schlecht. Also ich finde, bei Buck, diese Storyline, was natürlich auch so ein bisschen mit dem Video zusammenhängt, was jetzt gekommen ist, was auch ein geiler Move ist, dass ein Film rauskommt, der Fontaine's DC Songs beinhaltet und aus diesem Film wird ein Video geschnitten für einen jetzt erschienenen Song, Crazy Marketing.
Marketing!
Ja, ist für mich tatsächlich auch, also ich sage es öfter, aber das ist für mich auch nochmal ein Highlight des Albums und vielleicht von den Nicht-Singles der beste Song. Mhm. Es ist irgendwie krass, weil natürlich der fängt so an, dass du denkst, ja, da wiederholt sich ein lyrisches Pattern quasi immer wieder und die Melodie bleibt gleich und ich bin immer wieder überrascht und dabei weiß ich, dass es kommt, dass wir im Mittelteil mehrfach quasi nochmal Umwege gehen und wirklich harmonische Parts reinkommen, die ich nicht hätte kommen hören zu Beginn, weil ich dachte, ich habe mich irgendwann in diesem Song dran gewöhnt, okay, wir werden jetzt immer wieder das hören und das ist ja auch catchy und geil und die Gitarre passt da auch mega zu und man ist so, ja, man, und mega gut, aber dann wird das ja trotzdem nochmal harmonisch und das ist einfach so ein schöner Wechsel und zeigt einfach, wie musikalisch gut das strukturiert ist, dass das klappt, dass man dann aber auch nie in diesen harmonischen Parts das Energielevel verliert, weil das hätte so schnell passieren können und es wird immer wieder aufgefangen und dann gibt's halt diese Momente wie wo dieser Einstieg, Alter, das ist so catchy, da sind so viele catchy Momente drauf und diese Perspektive ist super geil und das ist ein absoluter Hit und der ist auch sehr, sehr schnelllebig im Gegensatz zum Track davor.
Ich bin auch absoluter Hit, checke nicht, dass der so spät erst quasi Single ausgekoppelt wurde, weil für mich das so der eindeutigste Banger ist, aber halt auch wieder mal Shoutout an sie, dass sie mit den unkonventionellen Singles reingegangen sind und auch den richtigen Riecher hatten und das ist ja auch so trotzdem ein viel konsequenterer Einstieg in so eine neue Ära. Also ich check's schon, dass man mit den unkonventionelleren reingeht, weil das ist für mich so der mich am meisten noch so an diese Skintifia-Ära erinnert. Also simple, aber tolle Gitarrenmelodie, antreibende Vocal-Performance, also wie du schon gesagt hast, mit diesen Baby-Einstiegen und das bringt direkt so viel Energie rein, die dann auch die ganze Zeit da bleibt und trotzdem halt so geile musikalische Elemente, wie halt auch diese Will you apologize for the remainder of your life Zeile, gerade die, wie die gesungen wird, für mich einer der größten Ovo-Momente des Albums und auch der Mitgröl-Moment live gewesen irgendwie. Das war auch so einfach eine Line mit einem Song und wie seine Stimmlage hochgeht und parallel so die Instrumente im Hintergrund auch die Melodie mitmachen und supporten, das knallt so gut rein und dann noch mehr Energie mit in den zweiten Part mit bis hin zum Outro, wo sich dann alles wieder runterfährt. Riesenrunder Song und ja, einer der hittigsten vom Album. Nur um dann im Albumfluss eine mega Riesengrätsche reinzuhauen und am absoluten Tiefpunkt weiterzumachen mit Motorcycle Boy. Von der Energie her, vom Pacing her, von der Stimmung her, von der gesanglichen Monotonie, alles sehr viel slower, aber trotzdem nicht weniger interessant. Das finde ich so crazy. Also der steigt mit diesen säuselnden Vocal Samples rein, die wieder und wieder kommen, Echos bilden, sich verheddern, die klingen basically wie so ein Bienenschwarm mit menschlichen Stimmen in irgendeiner abgefuckten Parallelwelt, die weiter so im Hintergrund umhersummen, kommen in so einem ganz engen Radius immer mal ein bisschen näher, ein bisschen weiter weg, ein bisschen näher. Und das ist schon so eine mega verwirrende Grundatmo. Und umso stringenter ist dann aber der Song drauf, also fast schon wieder an die Monotonie drangehend. Also vor allem halt Gitarre, Grians Vocals, total stringent. Ich glaube, auf Skinty 4 wäre mir das zu viel und zu monoton gewesen. Aber so hier auf einem Album, das so viel ausprobiert, so viele neue Wege geht, mag ich es irgendwie, diesen Ruhepol relativ mittig im Album zu haben, mit schon so fast nach hinten raus. Recht klassische Ballade, der aber trotzdem weiter auf die Gesamtstimmung vom Album einzahlt. Also gegen Ende steigert sich das dann noch und bringt so ein schönes Piano rein. Diese Bienenschwarm-Vocals werden dann leiser, weil es sonst zu überladen wäre. Also da checkt man dann auch, wann Sachen zu viel und zu wenig sind. Und ich finde den einfach musikalisch schön aufgebaut, ohne dass es jetzt ein Riesenhighlight ist. Aber ich mag den auch so sehr mittlerweile.
Ja, der ist auch total bei mir gewachsen. Also beim ersten Durchgang habe ich tatsächlich auch so ein bisschen immer mit deinen Ohren gehört und dachte, ah ja, okay, hoffentlich ist alles so entertaining genug, dass ich da dann mit Erik auch wunderbar drüber sprechen kann. Und dann kam der und dachte, oh, das ist so, den werde ich mögen. Aber das ist schwer zu verkaufen an Leute, weil dieses, allein schon wie lange dieses Dreams, wie lange das gesagt wird, das ist gefühlt Minuten, wird da für einzelne Worte irgendwie verwendet, aber das ist so gut auf Dauer. Und ich mag besonders gerne, weil, also klar, wir wechseln ja eh immer so Perspektiven, aber ich finde dieser Motorrad-Dude, der irgendwie halt unterwegs ist und dann, ich weiß nicht, es wird ja nicht konkretisiert, aber es scheint ja jemand anderes zu geben, der nicht mehr dann Teil des Lebens ist, weil es gibt ungleiche Lebensrealitäten, ne, dieses You Stay, I Go und auch mit Rain und Snow, was ich auch irgendwie so ein ganz simples Bild finde, was aber total gut funktioniert. Und trotzdem ist ja, er selber müsste ja quasi der schnelle Part sein in dieser Beziehung, der irgendwie immer unterwegs ist und halt Sachen erleben will, ist aber auf so dem langsamsten Track überhaupt. Mhm. Und diese Diskrepanz, ich check die nicht, aber irgendwie fühlt die sich richtig an, weil auch die ganze Zeit diese Gegensätze innerhalb des Songs aufgemacht werden. Voll. Und ich mag einfach dieses Bild, weil es gibt einfach Menschenarten, die strange sind, wo ich nicht, ich könnte nicht, also ich sehe mich nicht motorradfahrend in so einer Bande rumfahren irgendwo. Und das wäre mein Main Hobby. Und ich finde, obwohl ich nicht glaube, dass die, sie sind ja selber auch nicht Teil dieser Szene, obviously, habe ich das Gefühl, sie haben dieses Lebensgefühl ganz komisch, aber richtig eingefangen. Zumindest kann ich mir jetzt was drunter vorstellen, was da irgendwie dran faszinierend ist, aber das auch so ein leichtes, trauriges Element hat. Und ja, musikalisch einfach, also eigentlich ist das ja schon experimentell, weil es halt eben so super langsam ist. Ja, und man sich schon davon ausgehen kann, dass viele Leute das stört. Aber auch wie sich dann am Ende so der Beat so ein bisschen entfaltet, da so ein bisschen rumgespielt wird und es so ein Mini-Crescendo gibt, wo man denkt, ah ja, es baut sich irgendwas trotzdem auf. Find's sehr spannend. Aber das ist einer, da muss man wirklich so ein bisschen sich reinfühlen und erstmal reinarbeiten und die Struktur checken. Und auch, ich kann es eigentlich fast schon gar nicht mehr normal sagen, weil es hört sich bei mir im Kopf immer an wie so Motorcycle Boy. Irgendwie ist da so ein Cycle drin und das ist einfach so catchy. Also jedes Mal, wenn das wiederholt wird, finde ich es irgendwie geil. Ja, mag ich sehr. Und dann geht's ja eigentlich für die Band ja fast noch viel, viel experimenteller weiter bei Sundowner, weil das ist das erste Mal, dass Grian nicht selber singt, sondern Connor. Das finde ich einen spannenden Move für eine Band. Also es gibt ja immer mal wieder, dass Bands irgendwann anfangen, dass mal, weiß ich nicht, der Gitarrist halt in dem Fall jetzt singt. Und ich finde, es geht ziemlich gut auf, weil seine Stimme halt so eine ganz andere Klangfarbe hat als die des Leadsängers. und die aber halt sehr gut zu diesem Sound passt und wir ja schon, sowas wie Roman Holiday und so, da haben wir ja schon so musikalisch diese Richtung mal besucht, auch unfassbar guter Track, aber ich glaube, wenn man da so den Schritt noch in eine noch verträumtere Ecke gehen möchte, dann muss man so eine Stimme wie jetzt in dem Fall verwenden, weil sonst ist immer noch so eine Präsenz in der Stimme drin, die es halt für solche Songs eigentlich gar nicht braucht. Und deshalb finde ich diese Kombination geil, dass da ein bisschen rumexperimentiert wird innerhalb dieser Band gerne weiter. Finde ich aber trotzdem ein mutiger Schritt, weil ja auch irgendwie nicht so, also es gibt Bands, die würden sowas größer irgendwie ankündigen. Mhm. Und hier passiert das einfach auf dem Album und vielleicht fällt es dem einen oder anderen auf, dass einfach mal für einen Song der Sänger wechselt und dann halt der Main-Sänger auch nur, der macht ja trotzdem noch was. Also er singt ja trotzdem weiterhin auf diesem Track. Finde ich ein gelungenes Experiment, auch wenn der so ein bisschen aus der Reihe tanzt, weil der schon eine ganz andere Richtung geht als die meisten. Was natürlich schwer ist auf dem Album generell, weil viele Tracks gehen in andere Richtungen, aber hier spürt man das so, das könnte auch von einer anderen Band potenziell sein, weil man halt diesen Wiedererkennungswert nicht hat.
Ja, ich vielleicht mache ich mich jetzt auch unbeliebt, aber ich bin kein Riesenfan von Sundowner. Ich kann mich absolut in so einen verhalten, lethargischen, shoegazy Sound reinfallen lassen. Ich habe auch Stimmungen, in denen ich den Song sehr genieße, einfach so. Aber so im Albumfluss, gerade nachdem Motorcycle Boy auch schon eher langsamer war, hält er mich ein bisschen gedanklich so vom Highlight bepackten Finale ab irgendwie. Also ich bin immer wieder so, boah, was da noch alles kommt. Und dann ist da so eine riesen Nebelfahne davor, wo ich immer so diese aus dem Weg pusten will, um zum Finale zu kommen. Also ich finde, der zieht sich ein bisschen. Ich finde, Connor ist jetzt kein geilerer Vocalist als Grian. Cool, dass er diesen Song und diesen Moment mitgebracht hat irgendwie. Und wie gesagt, wenn ich in der Stimmung dafür bin, mag ich den auch. Aber wenn nicht, zieht er sich schon verhältnismäßig, während es halt andere Songs gibt auf dem Album, die jetzt nicht unbedingt fröhlicher sind, aber die ich fast immer in jedem Mood hören kann irgendwie. Ich finde, er hat trotzdem seine Momente, gerade gegen Ende, wenn so Synthesizer und so höhere Gitarrenelemente dazukommen und dieser Nebel noch so ein paar mehr Highlights und so Nordlichter bekommt, die da so hindurchstrahlen und pieken so. Aber sonst ist er für mich eher unspektakulär.
Jetzt bin ich gespannt, wie du den nächsten findest, weil der hat ja auch sehr melancholisch traurige, dann halt diese höhere Stimme in einem Moment, was wirklich gut bei mir zündet. Also da ist es immer so ein Moment, wo ich richtig am Horchen bin und denke, oh, okay, geil. Aber ich finde, das ist am schon Horsen. Sehr minimalist. am Wattnissen, ja. Ich finde, irgendwie hat der bei mir so, also ich mag den sehr gerne. Horseness is the Wattness, um den Namen auch mal ganz zu sagen. Aber es ist jetzt auch einer von denen, wo ich eher drauf verzichten könnte auf dem Album. Dabei zündet der trotzdem immer wieder. Aber wenn der anfängt, bin ich ganz oft so, ja, irgendwie der Aufbau ist so ein bisschen träge. Aber was ich mag, ist dieses Wissen, was da vermittelt wird auf diesem Track. Der ist ja auch nur von Carlos geschrieben, was ich auch spannend finde, dass wirklich Member einzelne Dinge tun und die sich dann zusammenfügen am Ende. Und ist wieder eine Anspielung auf James Joyce Romane, was wir ja auch schon auf dem letzten Album hatten und ich glaube sogar auch einmal davor, aber auf jeden Fall Bloomsday war auch ja eine sehr konkrete Anspielung auf James Joyce Romane und hier wohl auch irgendwie spannend, aber der ist jetzt für mich kein definierender Track so auf diesem Album. Es gibt sehr, sehr viel, wo ich es höre und denke, ja, das ist die Romance-Era, aber ich glaube, der Song wird nicht dazu gehören. Trotzdem halt diese zweite Hälfte ist halt schon ein bisschen gänsehautig. Also das jetzt irgendwie meckern auf ganz hohem Niveau. Aber wir sind, wenn ich eine Schwäche ausmachen würde auf dem Album, dann ist es tatsächlich diese Sundowner, Horseness is the Wattness. Diese Phase ist nicht ganz auf dem Niveau von den Sachen davor und halt, weil danach wird's besser, kann ich auch schon sagen.
Ja, also sie bleiben in diesem langsameren Pacing, aber trotzdem habe ich da in dem Fall kein Problem mit. Also da finde ich es absolut wieder gar nicht schlimm, weil der nochmal so eine eigene, also wunderschöne Atmo aufmacht, die eigentlich wieder so krass clasht mit allem, was davor kam und auch was direkt danach auf Death King kommt. Das ist wieder so eine Insel der positiven Empfindungen zumindest, was, wie ich mich belesen habe, auch daher kommen könnte, dass Carlos den Song geschrieben hat, als er seiner Tochter, die gerade geboren war, James Joyce vorgelesen hat und von dem auch das titelgebende Zitat kommt. Und ich glaube, allein deswegen brauchst da jetzt keine krassere literarische Deutung. Wenn man die machen möchte, kann man die machen. Aber ich lasse es, weil ich jetzt auch nicht so bewandert bin. Aber allein dieses Setting hat für mich schon gereicht, um so in diesen positiven Vibe zu kommen und dieses, wie du gesagt hast, Dinge mit auf den Weg geben, die im Song benannt werden. Und ich finde, das reicht schon zu verstehen, warum der Song eher hoffnungsvoll klingt. Was nicht heißt, dass da sonderlich positive Messages mitgegeben werden, auf gar keinen Fall. Es wird zum Beispiel gesagt, vertrau nicht dem Wort always. Das wird halt oft mit Hintergedanken verwendet. Leute lügen dich an damit. Selten bleiben Sachen wirklich für immer. Das kannst du direkt abschminken. Vertrau lieber never, denn das ist häufig näher an der Realität. Also der Song ist trotzdem dark und hat darke Anmutung, ist aber halt mit viel hörbarer Liebe geschrieben und instrumentiert und das wird auch halt mit auf den Weg gegeben, neben den Messages halt auch die harten Realitäten, aber halt auch sehr viel Liebe. Und diese Mischung macht den, finde ich, auch zu so einer richtig hoffnungsvollen Insel auf dem Album. Wunderschön gesungen, wunderschöne Streicher, aber halt auch so ein Riesenschwung Melancholie, der sich so in die Apokalypse des Restalbums so mit einmischt.
Und da hat sich auch eine gewisse Entwicklung breit gemacht bei dieser Band, denn ich möchte erinnern an den Track Hero's Death, wo noch recht ironisch sehr, sehr viele, sehr konkrete Ratschläge gegeben worden sind, aber immer mit so einem Layer von, ja, dann, wenn du das tust, dann bist du der perfekte Mensch, aber es hatte halt immer so einen Zynismus drin. Mhm. Und hier in dem Kontext ist ja wirklich, es ist zwar sehr düster, aber es ist ja gar nicht mehr zynisch, es sind ganz ernst gemeinte Ratschläge, die man halt der Tochter in dem Fall gibt. Und diese Entwicklung zu sehen innerhalb von 3 Alben ist ja irgendwie auch ganz schön. Das ist so eine kleine Beobachtung, aber ja, wenn man da die Spanne zieht, dann fällt einem schon eine andere Ansprache an.
Schön.
Rüber zu Death King. Tschüss mit den schönen, süßen Gedanken. Jetzt wird Shit, Shit, Shit gesagt und das ja, auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise. In einem der geilsten Refrains wahrscheinlich, der sich auch so wunderschön aufbaut. Das war auch einer, der wurde irgendwie schon vor dem Album-Release live gespielt. Und dann gab es dann diese, man kennt es vielleicht als Fan von irgendeiner Band, dann gab es diese ersten Videos und dann hört man sie sich an und denkt, ach, das ist schon irgendwie geil, was kommt denn da? Ich muss sagen, ich habe mit dem Track, obwohl das ein, also ich finde den super geil, wirklich super geil. Aber ich habe ein Problem mit dem Mixing.
Oh.
Mit der Mische. Weil der klingt mir auch zu live, sag ich ehrlich.
Mm.
Die Vocals, die sind völlig anders gemischt als auf anderen Tracks.
Der klingt zu sehr nach Jam-Session.
Ja, wirklich. Ja, genau das. Genau, also das ist so ein bisschen so Demo-Tape abgegeben und dann war er zu geil, um ihn nochmal neu aufzunehmen. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn ich den höre, aber wenn ich den so im Album-Kontext höre, als hätten sie da noch damals noch ein altes Mikro gehabt und dann kam die neue Studiophase. Das stört mich immer so ein ganz kleines bisschen, weil ich denke, das fühlt sich nicht so ganz organisch an in diesem Kontext des Albums. Aber es wäre natürlich auch eine Sünde, wenn man den nicht aufs Album packen würde, weil dann hätten wir einen mega guten Fontaine's DC-Song weniger. Und das kann ja wohl keiner wollen.
Korrekt. Ich finde es auch einen geilen Move, einfach einen der rotzigsten Songs des Albums zwischen die zwei mit Abstand positivsten des Albums zu packen. Also ich glaube, anderen Artists würden wir das so um die Ohren pfeffern. Aber dadurch, dass das Album eh so voll ist mit Ambiguität und irgendeinem Vibe zwischen super positiv, super negativ, selbst in den negativen Sachen ist immer so ein Schimmer Hoffnung drin. In den positiven Sachen wird viel auf Negativität eingegangen. Also, und so finde ich, bricht auch kein Song, kann ein Song gar nicht so rausbrechen, dass er nicht mehr drauf passt. Irgendwie, das war dann so meine Theorie dazu, warum das trotzdem funktioniert. Aber der ist halt wirklich an Rotzigkeit kaum zu überbieten. Also wie die Hook reinkommt mit It was shit, 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 battered. Das ist wirklich körnig. Während da halt auf Soundebene auch so ganz viel Nirvana reingemixt wird, finde ich. Das ist so ein Einfluss, den man auf anderen Songs gar nicht so riesig hört, auf dem total. Und halt auch harte Zeilen wie When you said I taste like sleep, I was dead. Oder vor allem der You said that I was bad, that was fine, but when you said I could be good, I wouldn't have it. Also so ganz viel Niedergeschlagenheit, Trägheit, aber vor allem so eine Trotzigkeit, Riesenhang zur Selbstzerstörung, der da wieder komplett gefrönt wird. Aber dann ist es trotzdem halt nicht so ein, auch soundmäßig nicht so ein Gewülst, wie ich es jetzt bei Sundowner zum Beispiel erfunden habe, sondern halt auch gespickt mit ganz vielen Highlights, die Energie hochhalten und meine Aufmerksamkeit auch. Also ob es das hochgesungene Amazing im Refrain ist, das jedes Mal wieder raussticht, oder auch das Ha-ha-ha im zweiten Part. Das sind so Momente, die immer wieder rausstechen, den Song auszeichnen und für mich auch nochmal zu einem weiteren Highlight machen. Shit, 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 shit,
Apropos Highlight, da wäre ja noch der letzte Track, Favorite. Der kam auch vorher raus mit so einem super, super, super süßen Video mit irgendwelchen Jugend-Kindheitsaufnahmen der Band. Ist ja auch der fast schon so zeitspannenübergreifendste Track, so wirklich von ja früher und heute und das Leben ganz im Generellen. Auf so einem angenehmen Kitsch-Level, dass ich das komplett abkaufe und schon wirklich schon mehrfach Tränen in den Augen hatte in verschiedensten Lebenslagen. Und das ist nämlich die Stärke. Das möchte ich hier erwähnt wissen. Ja. Ich war schon extrem glücklich, habe den Song gehört und habe geheult. Ich war schon extrem traurig, habe den Song gehört und habe geheult. Mein Mann. Ich war live dabei und habe, glaube ich, nicht ganz heulen müssen, aber sehr mit den Tränen gekämpft und war so richtig überwältigt. Und ne? Und das muss ein Song erstmal schaffen, dass man in so verschiedensten Lebenslagen sich denkt, ja, jetzt passt er. Ja. Jetzt passt er. Ja. Egal, ob Verlust oder glücklichster Moment und man blickt zurück auf Leute, es ist einfach, es ist toll und der begleitet mich. An dem Tag, wo er rauskam, dachte ich, das ist der perfekte Moment für mich, dass dieser Song draußen ist. Er wurde auch schon in einem überemotionalen Edit meines Erasmus-Jahres verwendet und hat perfekt gepasst, weil jede Szene, die da drin gezeigt wurde, egal ob am Strand oder Leute tanzen oder Leute sind einfach nur am Stehen, es passt immer. Alles sieht schöner aus mit diesem Track und dieser Track ist wirklich eine Art Lebensgefühl, das hätte ich halt nicht erwartet. Das muss man auch sagen. Sowas, also natürlich ist der auch angelehnt an irgendwelche alten Rock-Tracks und so, das ist alles klar. So, wissen wir, dieser Stil, der wurde schon von anderen Bands gemacht, aber der ist ja hier so on point, das ist so gut umgesetzt von der ersten bis zur letzten Sekunde, von diesem Zwischenspiel, was wirklich nochmal das Schönste, wir sind noch ein bisschen so in der schwebenden Phase, bis wir nochmal rübergehen ins letzte Mal. Ja. Das ist ein Abschluss. Und so ein Abschluss auf so einem Album, also sowas Harmonisches und auch irgendwie stellvertretend so für die Band, dass dieses Gemeinschaftsgefühl und so, ja, wir haben diesen Weg hier gemacht, ohne dabei jetzt irgendwie so prätentiös oder zu sagen, ja, krass, wie wir das geschafft haben, sondern einfach dieses, ja, wir kennen uns und ja, Freundschaft. Am Ende ist es Freundschaft und Gemeinschaft. Wenn ich das sage, klingt das scheiße, aber wenn die das singen, klingt das geil und deshalb sollte man den auf jeden Fall gehört haben. Und ich bin immer noch am struggeln, ob jetzt Starburster oder Favorite mein Song des Jahres wird. Solche Szenarien habe ich selten gehabt. Wir machen diese Jahresrückblicke schon eine Weile. Unfassbarer Track. Ich könnte Stunden über dieses Lied sprechen, aber ich lasse es lieber sein.
Ja, für mich ist es eindeutiger. Ich finde den von Anfang bis zum Ende unfassbar. Der hat mich wirklich vom ersten Hören über jetzt vor kurzem das erste Mal live hören bis hier kurz vor unserer Aufnahme das letzte Mal jetzt, dass ich den gehört habe, jedes Mal mitgerissen. Ich hatte das wirklich selten, dieses Musikjahr so sehr wie bei dem Song. Auch nach diesem ganzen Abfuck des Albums so ein pures, fröhliches, gleichzeitig eine riesen Portion Nostalgie drin, die er instant auslöst. Und ich finde, der gibt einem wirklich direkt beim ersten Hören das Gefühl, einen absoluten Evergreen zu hören und packt einen so krass, den auch direkt mit dieser Gitarrenline reinkommen zu lassen. Das ist eine Melodie, die würden andere Bands mindestens bis zur ersten Hook horten, aber nicht von Fontaine's DC. Die kommen mit dem rein, der Song ist sofort da, holt einen ab, fühlt sich wie ein absolutes Anthem an und liefert dann auch die passenden Hymnen-Zitate. Also das, was bei anderen Songs nicht nur dark, sondern auch kryptisch war zum Teil, ist hier halt so direkt packend und offensichtlich. Also man könnte sagen, weil zum Teil auch Floskeln sind, aber erstens, wer das sagt, ist einfach ein riesen Arschloch über diesen Song. Und zweitens weben die das so geil zusammen, dass mich jeder einzelne davon hookt, als ob es All the Pieces Last Forever ist oder das wunderschön nochmal wiederholte Did You Know I Could Claim the Dreamer from the Dream. Das sind einfach so perfekt verträumte Bilder, auch diese unfassbare Gitarrenmelodie währenddessen. Und ich weiß, ich zitiere jetzt einfach den ganzen Song, aber auch dieses Make You Feel Everything You've Never Even Seen. Und wie er das Everything betont, so geil und lässt genau das, nämlich so ein Best-of des Lebens an einem vorbeiziehen und lässt mich wortwörtlich nostalgisch fühlen zu Dingen, die ich noch gar nicht erlebt habe. Also exakt das, was diese Line aussagt, bewirkt sie auch sofort. Oder auch im zweiten Verse sowas wie Every time you blink, you feel a change, ist auch genau eines dieser Bilder, was quasi den Zeitraffer, der an einem vorbeizieht, nochmal so ankurbelt. Und dieses immer wieder schön wiederholte You've been my favorite for a long time, entweder lässt es einen an eine Person, die man liebt, eine Stadt, eine Phase des Lebens, an alles Mögliche denken. Und jeder dieser Gedanken fühlt sich richtig an. Selbst wenn man diese Personen oder Dinge noch gar nicht für eine Long Time kennen kann. Einfach weil der Song so nostalgisch ist, dass es sich anfühlt, als hätte man diese Sachen schon immer in seinem Leben. Ich könnte wirklich auch noch viel länger über den reden. Gerade wirklich absoluter Lieblingssong. Ich bin mir auch relativ sicher, dass das mein Song des Jahres ist. Und er fühlt sich auch jetzt schon wie so ein Song of the Decade und auch irgendwie Song einer Generation an. Also ein Song, der so alle x Jahre nur rauskommt. Von den Gitarren, dem Text, wie er gesungen ist, den Wiederholungen, die er sich gönnt. Ich habe auch gelesen, dass ursprünglich 12 Strophen für den Song geschrieben wurden von Grian und die sich am Ende auf 4 geeinigt haben, hätten die sich auch noch leisten können. Also ich möchte einfach nie, während ich den höre, dass der endet, höre den auch so 3-4 Mal am Stück und jedes Mal freue ich mich über die Bridge, jedes Mal, wenn der Chorus nochmal reinkommt, ist einfach, ja, Lieblingssong des Jahres Material.
Ja, komplett. Also da werde ich fast schon emotional, einfach nur durch deine Beschreibung und dass du jetzt auch erzählst, dass ein Fontaines DC-Song der Contender für Song des Jahres ist, weil das war ja bei Skinty 4, also du mochtest das Album, aber das wäre ja bei weitem nicht in Frage gekommen.
Ja.
Also alles super schön beschrieben, sehe ich ganz genau. Genauso und auch die Konsequenz möchte ich einfach nochmal hervorheben, dass sowas auch ans Ende gepackt wird auf einem Album.
Ja.
Das ist auch so ein komischer Move, weil das ist eigentlich Track 2 oder 3 auf einem regulären, wir wollen erfolgreich sein Album. Ich finde es auch irgendwie crazy, dass der nicht noch viral, also wo ist der TikTok-Trend?
Mhm.
Wie kann, also nicht, dass ich das brauche, aber ich würde jetzt, ich will die Milliarden irgendwann sehen.
Ich checke, was du meinst.
Ich checke nicht, wie das. Da muss doch irgendwer mal drauf kommen, irgendein Influencer, der jetzt zuhört. Jetzt mach den scheiß Trend, mach Kindheitsvideo, mach irgendwas anderes, ist mir egal. Irgendwas, dass dieser Song noch erfolgreicher wird, weil das kann nicht sein, dass der da irgendwie auf Platz 3 rumgurkt.
Ja.
Das ist nicht in Ordnung. Aber ja, wunderschön. Und jeder verbindet auch andere Sachen damit und das ist halt auch geil. Und trotzdem können wir alle am Ende auf dem Konzert da stehen und uns irgendwie umarmen. Und man merkt, man spürt bei jedem so ein Gefühl von positiver Überforderung mit den Emotionen, die man in dem Moment hat. Und das schaffen nicht viele Tracks. Und das rundet dieses Album wunderbar ab. Bevor wir zum großen Fazit kommen, man kann kaum vermuten, wie wir dieses Album am Ende gefunden haben, möchte ich aber trotzdem nochmal erwähnen, wer noch mehr hören möchte von uns, wie wir über Dinge reden, der kann das auf Steady und auf Patreon machen, ab 2 Euro bzw. 3 Euro, je nach Plattform und je nach Plattformregeln ist man dabei, da gibt es ganz, ganz viel Vorgesprächs-Bonus-Content, also einfach reguläre Folgen quasi zu den normalen Folgen, wo wir ein bisschen lockerer über also das Format ist gelockert, wir sind da jetzt ja auch nicht sonderlich streng. Und ja, einfach über alles Mögliche, was uns popkulturell interessiert und vor allem auch viel Musik. Und wer kein Geld ausgeben möchte und dieses Projekt anders unterstützen möchte, der kann das machen, indem er uns reinfolgt, einfach auf Instagram folgt, da die Sachen liked und teilt und wie auch immer auf sich aufmerksam macht und auf uns aufmerksam macht. Das hilft uns auch einfach gesehen zu werden, denn auch wir haben die Milliarde noch nicht erreicht, ähnlich wie Favorite. Ich gönn's dem Song Favorite mehr, aber danach kommt der Favorite Worst Cast dran, das ist auch in Ordnung.
Stark.
So, und jetzt ab zum Fazit. Das wird das Album des Jahres für mich, das müssen wir jetzt kein Geheimnis draus machen. Es hat Kendrick gedroppt und das wurde nicht besser, also wird's das. Ich weiß nicht, wo ich da anfangen soll. Erster Track, absolutes Experiment. Starburster, potenziell Song des Jahres, wenn nicht Favorite, doch nochmal ein Tränchen mehr rausdrückt. Aber es sind auch so unterschiedlich. Und wenn ich jetzt gehört habe, dass du den einen nimmst, dann nehme ich den anderen. Da können wir uns auch virtuell die Hand geben. Und es gibt halt so Mini-Schwächen. Und die sind aber auch wirklich auf jedem anderen erdenklichen Album dieses Genres wäre das für mich eine Stärke. Deshalb alles gut. Ich finde, sie haben hier wirklich einen krassen Punkt gefunden aus Zugänglichkeit und Weirdness irgendwie zusammengebracht und es klingt schon glatter als alle anderen Alben von denen, das ist einfach so, aber ich finde es noch nicht zu glatt und ich bin gespannt, wo das beim nächsten Mal hingeht, aber vielleicht haben wir hier gerade Peak erreicht, das kann schon sein, das war schon oft bei Bands so, aber ich glaube dadurch, dass die so genreoffen sind und dass denen so viele Sachen offensichtlich ziemlich egal sind, dass ich da die Hoffnung habe, dass zwar vielleicht noch ein bisschen mehr Reibungsfläche entsteht und ich nicht bei allem mitgehe, aber dass die nicht zu so einer langweiligen Band werden, die jetzt noch 20 Mal Favorite umschreiben in andere Formen. Und das achte Rise Against Album, was genauso klingt wie das erste beispielsweise.
Random Call-Out, aber ja.
Ja, muss ich gerade dran denken, weil ist zumindest genre-technisch in der Nähe. Und das ist so eine Band, wo du wirklich denkst, meine Fresse, ey, ihr seid gut, aber ihr macht seit 20 Jahren denselben Song nur nochmal neu. Und das ist bei dieser Band noch nicht einmal passiert. Und das finde ich sehr toll. Und Deshalb bin ich auch sehr froh, dass wir das hier ausführlich nochmal besprochen haben. Da kommt Freude auf. Bei jedem Song denkt, man sieht die Titel und denkt sich bei jedem Song, ach geil, ja schön. Da war ja, ja auch noch das und das, das war auch toll. Und auch so anders als alles davor. Und das schaffen wenige Alben in der Qualität.
Ja, ich bin auch Riesenfan des Albums. Ich weiß nicht, ob es mein Lieblingsalbum des Jahres wird, aber es ist ja auch legitim, dass wir da noch Fanboy-Stufen zwischen uns haben. Aber ich finde, bestes Intro, das ein Album dieses Jahr hatte, bester letzter Song, den ein Album dieses Jahr hatte. Und dazwischen ist auch so viel Tolles. Also klar, es gibt die paar Schwächen, aber ich finde es so beeindruckend, wie so viele unterschiedliche Sounds und auch Stimmungen irgendwie so vereint werden können, es trotzdem irgendwie einem Genre zuordnenbar ist, aber auch irgendwie nicht. Und das halt diese generelle, dass man sich gleichzeitig, also ich habe mich nie wieder so schlecht gefühlt beim Album hören wie beim ersten Mal. Da war ich wirklich so, ich weiß nicht, ob ich mir das diesen Herbst erlauben kann. Und jetzt habe ich es auch so, so oft gehört, einfach weil es auf so vielen Ebenen entertained ist. Also ja, ganz viele Emotionen drauf, ganz viele schlaue Sätze, ganz viele rotzige Sätze. Musikalisch geht das komplett sturdy und ist halt permanent so ein nostalgisches Gefühl, aber auch so das Ende der Welt, das bevorsteht, an dem man sich nochmal so in den Arm liegt. Also es ist Aufbruch und Ende zugleich, ist jetzt sehr platt ausgedrückt, aber es hat wirklich all diese Elemente in sich und auch, um nochmal die platteste popkulturelle Referenz aller Zeiten rauszuholen, aber es ist wirklich ein albumlanges Fight Club, Pixies, Where's My Mind, man steht zusammen und die Welt geht unter, auf ein ganzes Album. Und das, obwohl die Stimmungen auch musikalisch ganz anders sind, aber das ist so der Vibe irgendwie. Und ja, hab mit ganz vielen Songs super viel Spaß, ganz viele Songs machen mich super traurig, aber ja, tolle Band, tolle Liveband und ich bin jetzt auch gerade in einem richtigen Interviews-Gucken-Rabbit-Hole gefangen und danke, dass du mir die Band gezeigt hast. Spätestens in diesem Jahr wären wir auch nicht dran vorbeigekommen, aber ja, ganz, ganz, ganz besonderes Album und ich glaube, da jede Person, die irgendwas mit irgendeiner Form von Musik in der Gitarren drin sind, am Hut hat, wird da was für sich finden.
So, eure Meinung gerne in die Kommentare, auch vielleicht so albumübergreifend, weil das finde ich durchaus spannend, weil ich da dann ab und zu doch mal Kritik gehört habe, dass Leute dann diesen Weg nicht mehr ganz mitgehen wollen und irgendwas anderes erwarten. Also da gerne schreiben über Insta oder einfach in die Kommentare auf der jeweiligen Podcast-Plattform bewerten, würde uns auch sehr helfen. Und wenn jetzt hier eh schon Fontaines DC-Fans sind, wir haben Skinty 4 ja auch besprochen. Da können wir so ein bisschen von wohin, ne? Da kann man nochmal hören, wo wir waren und wo wir jetzt sind. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.